Vielleicht erstmal zur Einführung zu mir. Ich bin Marcel und eigentlich seit ich Computer denken kann, irgendwie im Linux-Open-Source-Umfeld unterwegs. Und habe dann deswegen auch irgendwann die Entscheidung getroffen, eine Firma mitzugründen, in der wir Unternehmen helfen wollen, eben digital souveräner zu werden. Und da stößt man zwangsläufig natürlich dann auch wieder drauf, irgendwie Open-Source-Unternehmen zu bekommen. Und darum soll es heute dann eben auch so ein bisschen gehen, was da an Vorbehalten kommt, wie man vielleicht damit reagieren kann und was das für die Community bedeutet. Aber zum Anfang vielleicht erstmal kurz Umfrage per Handzeichen. Wer ist hier der Meinung, dass wir Open Source brauchen, um digital souverän zu werden? Einmal bitte. Okay, also es ist immer spannend, wo man so Vorträge hält, was dann da die Meinung ist. Es ist jetzt wenig überraschend, dass wir uns hier da einig sind. Und das sehen wir bei uns eben genauso. Und weil es aber leider eben auch viele Akteure gibt, die irgendwie mit Souveränität werben, das aber vielleicht nicht ganz ernst meinen, finde ich es auch wichtig, immer am Anfang kurz zu definieren, was meine ich überhaupt damit. Und es sind für uns so diese vier Kernkriterien, die wir da haben. Und eins davon ist eben, wie gesagt, Open Source, weil ich damit viele Möglichkeiten habe, die ich eben mit proprietärer Software gar nicht bekommen kann. Andererseits, mir kann niemand den Code wegnehmen, weil er ist halt Open Source, er ist da. Ich kaufe kein Produkt ein, sondern entweder habe ich selbst das Wissen, wo wir dann bei Kompetenzen gleich noch dazukommen, oder wenn ich das eben nicht habe, kann ich mir eine Dienstleistung einkaufen, was natürlich wesentlich wechselfähiger ist und auch mehr auf Augenhöhe agiert, als wenn ich bei irgendeinem Konzern eine Software einkaufe einfach. Und naturgemäß habe ich bei Open Source natürlich auch offene Schnittstellen, was mir dann die anderen drei Kriterien wieder deutlich leichter zu bewältigen macht. Datensouveränität ist, glaube ich, auch relativ offensichtlich. Geht es eben darum, wo liegen meine Daten? Habe ich die Hoheit darauf? Kann ich die Daten jederzeit löschen, wenn ich das will? Kann ich überhaupt entscheiden, wer mit den Daten irgendwas macht? Und natürlich auch, wenn wir dann wieder zur Wechselfähigkeit kommen, kann ich die Daten zu einem anderen Dienst mitnehmen oder sind die dort irgendwie gefangen und ich habe verloren, wenn ich da mal raus will oder muss? Und darauf schauen wir dann eben bei der Wechselfähigkeit für die Tools, die ich benutze. Gibt es da überhaupt Alternativen am Markt? Wenn ja, hat es die gleichen Features und halt auch da wieder, wie viel Aufwand ist es eigentlich zu wechseln? Sind das die gleichen Schnittstellen, die ich benutzen muss? Oder muss ich mir da irgendwelche Workarounds bauen? Und als letztes dann noch die Kompetenzen, wo wir eben auch immer wieder sagen, es kommt auf ein Problembewusstsein in meiner Organisation an, ob das jetzt ein Verein oder eine Firma, ist es da erstmal egal. Die Leute müssen halt wissen, dass das ein wichtiges Thema ist, wenn ich Software auswähle, damit ich da eben drauf achten kann. Genau, und wenn wir Software auswählen, müssen wir das halt auch irgendwie wonach tun. Ich glaube, das machen wir auch alle, so nach ein paar offensichtlichen Dingen wie Funktionalität. Also macht das Tool das, was ich gerade gelöst haben will, funktioniert das? Dann natürlich Lizenz. Bin ich damit einverstanden, wie die Lizenz funktioniert? Oder wenn wir bei Open Source schauen, ist das eine Permissive-Lizenz oder eben nicht? Muss alles dazu passen, wie ich das benutzen will. Beim Look and Feel muss natürlich auch die Software irgendwie so funktionieren, dass mir das Spaß macht. Oder was in der Open Source Welt halt auch leider oft mal ein bisschen vergessen wird, wenn ich da nicht IT-affine Anwender habe, müssen die dann natürlich auch damit irgendwie umgehen können und das akzeptieren. Dann Performance, Stabilität. Ich glaube, wenn wir Software benutzen würden, die immer abstürzt, würden wir weiter in Redmond einkaufen können. Oder Performance ist auch immer so eine Thematik, wie viele Anwender habe ich drauf, skaliert das damit, ist ja ein Unterschied, ob ich eine Anwendung für 10 oder für 10.000 Nutzer betreiben möchte. Und die zwei letzten Punkte, Wissen und Community, die wären vor allem dann halt relevant, wenn ich mit Open Source arbeite, weil ich durch das Wissen, was ich mir dabei eben auch aufbaue, natürlich die ganzen großen Vorteile von Open Source erst heben kann. Also mir nützt es ja schon viel, wenn ich Open Source habe, aber dann den Dienstleister eben habe. Aber wenn ich Open Source habe und selbst in-house Wissen habe, wie ich damit umgehe, vielleicht wie das funktioniert, bin ich ja nochmal deutlich souveräner unterwegs, als wenn ich mir das wieder von extern einkaufe. Und bei der Community geht es eben darum, dass es ja schön und gut ist, dass ich Open Source jederzeit im Zweifel selber weiterentwickeln kann. Aber wahrscheinlich die meisten Unternehmen, von denen das jetzt nicht das Kernprodukt ist, das nicht machen wollen. Und da kommt dann wieder der große Vorteil eigentlich rein, dass wir bei Open Source halt diese ganze Entwicklungslast auf viele Schultern verteilen können. Und damit das eben funktioniert, brauchen wir stabile Communities. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, wie komme ich denn da eigentlich drauf? Und die erste Idee ist, es ist eigentlich total einfach zu erkennen, ob eine Community stabil ist. Also ich habe jetzt hier mal die XZ-Library auf GitHub, können wir gucken, okay, die hat hier 162 Stars, also das ist ja schon eine gute Menge, da sind ein paar Forks da, der letzte Commit ist irgendwie ein paar Tage erst her, es sind auch gut ein paar Commits da, es gibt ein paar Issues, ein paar Pull-Requests. Also sieht auf den ersten Blick erstmal ganz stabil aus. Der Screenshot ist aber eben nicht von heute oder diese Woche, sondern vom 28. März vor 2 Jahren. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran, was da vor 2 Jahren war, nämlich damals nicht die Linux-Tage, sondern da wurde eine CVE veröffentlicht, eben als die einen Backdoor beinhaltet in dieser XZ-Library. die damals auch ganz große Wellen geschlagen hat. Und wie ist dieser CVI da reingekommen? Naja, es war halt ein Open-Source-Projekt, was einen Maintainer hatte, der das mehr oder weniger allein gemacht hat, der da sich ja nach Unterstützung gesehen hat, weil er einfach auch überarbeitet war. Und da gab es einen findigen Angreifer, der das als seine Chance gesehen hat, hat er angefangen, über eine Zeit lang Codebeiträge zu liefern, die valide sind, und dann eben hat er dadurch Vertrauen bekommen, dass er alleine merchen durfte, ohne dass da irgendwie Reviews stattgefunden haben. Und sobald er das eben hatte, hat er dieses Backdoor da eingebaut. Und da sehen wir halt schon, wenn das eine stabile, aktive Community gewesen wäre, wo viele Leute drin sind, es dann auch Reviews gibt und man sich da gegenseitig ein bisschen auch, das ist ja nicht unbedingt immer nur kritisch gesehen, sich die Pull-Requests anzuschauen, sondern auch um gegenseitig zu lernen, weil es eben auch unterschiedliche Skillsets dann gibt, wäre diese CVE wahrscheinlich nie in die Welt gekommen. Genau, und da das ja jetzt schon ein großes Problem ist, können wir dann wieder denken, okay, das muss ja eigentlich schon mal jemand gelöst haben. Da gibt es tatsächlich auch ein Projekt, das ist das Chaos-Projekt, das ist ein Teil der Linux Foundation auch, und die haben sich da schon über Jahre hingesetzt und gesagt, wir müssen irgendwie mal Kriterien sammeln, wie wir erkennen, was jetzt eigentlich eine Open-Source-Community aktiv macht oder inaktiv macht. Und das wird eine große Sammlung an Kriterien angefallen, in der alle möglichen Bereiche da eben betrachtet werden. Wir haben da aber so ein paar Probleme dran gesehen, weil erstmal sind diese Kriterien sehr sehr generisch noch. Also das Beispiel, was ich hier habe, ist aus ein Ausschnitt aus dem Kriterium, wie ich Pull-Requests bewerte. Und da steht einfach nur drin, tracking the number of change requests over time provides insight to the overall coding activity. Also ja, ich muss irgendwie schauen, wie viele Pull-Requests gibt es da, aber wie viele sind jetzt gut und wie viele sind schlecht, und hängt das vielleicht davon ab, wie groß das Projekt ist oder nicht, wird da halt noch nicht beantwortet. Und die Kriterien sind eigentlich alle so, dass man sich da als Mensch gut daran langhangeln kann und dann sich die Projekte anschaut. Aber das ist immer viel Arbeit, weil das eben einzeln auf das Projekt bezogen ist, weil diese Vergleichbarkeit in den Kriterien noch fehlt. Das heißt, die sind erstmal rein deskriptiv, ich kann die nicht in Zahlen fassen und dadurch eben nicht automatisieren und auch schlecht vergleichen. Und das sind Probleme, die wollten wir lösen, weil wir hatten für unsere Quantifizierung, was wir allgemein anbieten, wie weit sind eigentlich Unternehmen souverän, wollten wir natürlich viele Open-Source-Projekte da irgendwie vergleichen können. Und das ist halt schwierig, wenn man jedes Open-Source-Projekt einzeln manuell betrachten muss. Genau, so sind wir dann zu unserem Open-Source-Community-Monitoring gekommen, was wir dann erstmal aufbauen wollten und dazu halt auch erstmal Kriterien finden mussten. Und wir haben das dann gedacht, okay, eigentlich muss man das auch aus zwei Sichtweisen denken, nämlich einmal aus der Sichtweise, ich möchte jetzt ein Open-Source-Tool einsetzen. Das heißt, ich habe vielleicht 2, 3 zur Auswahl, die alle meine anderen Kriterien erfüllen. Welches davon hat denn jetzt die stabilere Community? Und die andere Perspektive ist natürlich auch, vielleicht bin ich gerade ein Entwickler, der irgendwie noch Zeit in die Community zurückgeben möchte, da partizipieren möchte an der Entwicklung und dann jetzt aber eben noch nicht sein Herzensprojekt gefunden hat und sich da eben umschaut, wo würde denn meine Hilfe vielleicht am meisten bringen. Das heißt, von den zwei Seiten wollten wir das Ganze betrachten. Dann hatten wir noch ein paar andere Anforderungen, nämlich, dass es ganz unabhängig von der Programmiersprache, von der Projektgröße oder vielleicht von den Software-Ökosystemen, die man dann im Hintergrund in den Projekten verwendet, ist, damit wir eben wirklich bestenfalls alle Open-Source-Projekte damit abbilden können. Und damit das klappt, brauchen wir auch eben verschiedene Kollaborationsplattformen, wo wir unterwegs sind, weil eben nicht alle Projekte auf GitHub sind, glücklicherweise könnte man jetzt da auch sagen, sondern wir müssen halt verschiedene unterstützen. Wir haben jetzt erstmal mit den zwei Platzhirschen angefangen, erstmal GitHub und gitlab.com, wobei alles, was in self-hosted GitLab ist, da relativ leicht zu integrieren ist, sofern halt das im Internet zugänglich ist, dass wir die Daten abrufen können und da halt auch einen API-Key bekommen. Und insgesamt funktioniert das dann eben so, dass wir einmal das Git-Repository regelmäßig klonen, um eben die ganzen Informationen, die erstmal im Git vorhanden sind, rauszuziehen. Und dann zeitgleich auch noch die Plattform, eben GitHub, GitLab und so weiter, anzapfen, um uns dort die Informationen zu den Issues, Merge-Requests und so weiter rauszuziehen. Und die haben wir dann mit Kriterien bewertet, da, um eben wirklich Zahlen drauf zu geben, da komme ich gleich noch dazu, sodass wir dann für diese ganzen einzelnen Kriterien schon mal eine Einschätzung haben, ob das Projekt da jetzt eher sehr gut, eher schlecht, eher mittel dasteht. Und weil das dann eben schon in Zahlen gefasst ist, kann ich das dann auch noch berechnen zu einem Gesamtscore, dass ich erstmal so einen Überblick bekomme, wenn ich ein Projekt sehe, wo steht das insgesamt, und dann kann ich eben schauen, wo da vielleicht die Probleme sind. Genau, die Metriken, wie schon gesagt, Chaos-Projekt hatte schon richtig viele aufgestellt. Die haben wir uns dann auch so als Orientierungshilfe, als Basis genutzt. Weil wir aber erstmal was fertig bekommen wollten, haben wir das beschränkt auf 3 Kernbereiche, nämlich einmal die Commits, die Issues und die Merge-Requests, die dann für unseren Gesamtscore erstmal da sind. Ist aber erstmal ein erster Aufschlag, um wirklich fertig zu werden. Das heißt, die Idee ist auch, das in der Zukunft noch weiterzuentwickeln und dann das noch breitflächiger aufzustellen. Für jedes Kriterium gibt es dann am Ende 0 bis 5 Punkte und da ist entweder die Definition so, dass das wirklich schon in Zahlen messbare Werte sind, dann werden die da eben auf diese 0 bis 5 Punkte gemappt, oder es sind eben so, ich sag mal, Hand-Wavy-Argumente, die haben dann eine Schwellwertdefinition jeweils immer, wann man eben 0, 1, 2, 3, 4 oder 5 Punkte bekommt. Genau, der jetzt noch einen kurzen Blick auf ein paar von den Metriken, wie die aussehen und auch ein bisschen, was die Challenge dabei war. Fangen wir erstmal mit den Commits an. Das heißt, es ist offensichtlich, irgendwie zu schauen, wie viele Commits hat denn das Projekt im letzten Zeitraum. So, den Zeitraum lässt sich noch relativ leicht irgendwie auflösen, indem ich halt immer so 10 Tagesschritte nehme, die ich mir betrachte. Das ist das, was man dann hier im Diagramm als minus 10, minus 20 Tage sieht, immer, wie viele Commits gab es eben in diesem 10 Tage langen Zeitraum. Und das kann man dann erstmal einfach zählen und kriegt dann die blauen Punkte. Und jetzt kommt aber das Problem, dass wahrscheinlich ein kleines Tooling weniger Commits hat als zum Beispiel der Linux-Kernel. Und deswegen ist das kleine Projekt dann nicht schlechter. Also das hat einfach weniger Aufgaben zu tun als so ein großes Projekt und hat deswegen weniger Commits. Wie kann man das normalisieren? Da haben wir eine Weile überlegt. Wir haben dann gesagt, eigentlich will man das als Trend sehen, indem wir den Projekten unterstellen, wenn es jetzt schon eine Weile gibt, dann waren die in der Zeit ja aktiv. Und uns interessiert eigentlich nur, wird es mehr oder wird es weniger? Deswegen lineare Regressionen durchgelegt. Und dann sagen wir halt, solange das stabil ist oder steigt, dann ist das eine aktive Community. Und umso weiter das fällt, umso weniger aktiv wird die Community am Ende. Genau, bei den Anzahl Committers kann man das am Ende genauso machen.
Wenn ich schon... Sollte gehen, ja. Wenn ich schon zwischendurch mal eine Frage stellen kann. Du hast ja gerade selber gesagt, wenn es das Projekt schon eine Weile gibt.
Ja.
Was ist, wenn das Projekt noch nicht eine Weile gibt? Wird es dann diskriminiert oder überbevorteilt?
In dem Fall, wenn es das, also in dem, es kommt wahrscheinlich auf die Metrik an, müssen wir im Detail schauen. Bei dieser Commit-Metrik wird es wahrscheinlich überbevorteilt, weil es ja mit 0 anfängt, dann kommt ein Commit und zwei Commit und dann hat man direkt eine steigende Linie. Deswegen ist es so ein bisschen noch, ja, da ist noch eine Lücke drin im System, aber wenn es halt Projekte gibt, die es schon eine Weile gibt, was halt die meisten sind, hat man da historische Daten, auf die man da schauen kann. Genau, weiterer Faktor ist Elephant in the Room, oder im Deutschen nennt man es auch öfter Busfaktor, wo es einfach, also wie wir es bei dieser Exet-Library hatten, wie viele Leute sind es eigentlich, die daran arbeiten. Wenn das einer ist, ist ja blöd, der kann mal krank werden, der kann mal Urlaub haben oder irgendwas. Und das wieder relativ leicht zu vergleichen zwischen den Projekten, weil da zählt man einfach, wie viele Commits hat welche Person gemacht, sortiert es dann absteigend auf die Person, kann man dann schöne Tortendiagramme machen, sieht man halt, der blaue ist der mit den meisten Commits und dann zählt man einfach, wie viele Leute brauche ich, um die Hälfte der Commits zu erreichen. Und wenn das halt nur eine Person ist, dann ist das schon ein kritisches Zeichen. Wenn man dann mal so größere Datenbasen anschaut, sieht man aber auch, dass Zahlen größer 5 da relativ selten sind tatsächlich. Deswegen haben wir das, so diese Größenordnung da jetzt als gut genommen, einfach weil wir können ja nicht sagen, alle Open-Source-Projekte sind schlecht, das sind sie offensichtlich auch nicht. Open-Source funktioniert ja. Genau, bei Issues und Merge-Requests, die habe ich jetzt hier mal zusammengefasst für die Kürze der Zeit, sind aber am Ende ähnliche Probleme. Zum Beispiel, wenn wir uns wieder die Anzahl anschauen, wie viele Issues werden erzeugt, habe ich gesagt, genau das gleiche Thema. Großes Projekt hat wahrscheinlich mehr Leute, die das benutzen, dann vielleicht auch mal kleinere Bugs finden, mehr Lösungsvorschläge haben, einfach weil mehr Leute draufschauen. Da muss ich halt davon ausgehen, dass mehr Issues erstellt werden. Deswegen haben wir da den gleichen Ansatz mit der Trendlinie gemacht. Bei anderen Metriken ist es wieder leichter, nämlich wenn es darum geht, wie viele Merge-Requests werden überhaupt angenommen. Das ist sehr schlecht, wenn viele Leute Merge-Requests machen und dann gibt es den Maintainer, der das als sein kleines Königreich sieht und eigentlich gar keine Codebeiträge annehmen will und deswegen alles ablehnt. Und da kann man einfach schauen, wie viel Prozent von den annehmbar möglichen Merge-Requests wurden denn angenommen und damit bin ich ja schon innerhalb vom Projekt, wo ich das in Relation sehe. Und das sind dann diese schönen Skalendiagramme, die dann da unten links auftauchen. Dann eine andere wichtige Metrik da ist auch mal, wie viele Leute interagieren eigentlich mit den Issues und Merge-Requests. Also wie viele Kommentatoren gibt es das? Da ist auch ein bisschen Learning gewesen, es kommt ganz stark auf die Code-Plattform an. Also auf GitHub zum Beispiel gibt es wirklich ein Datenobjekt, das ist ein Review. Bei GitLab gibt es das nicht, das Review einfach nur ein Boolean sozusagen und der Text dazu ist ein ganz normaler Kommentar. Deswegen mussten wir das dann zwangsläufig rausnormalisieren, dass das als das Gleiche zählt. Und da zählen wir dann eben auch von den Kommentaren oder Reviews, die es eben gab an den Objekten, wie viele kamen da eigentlich von einer Person. Und wenn man dann halt wieder sieht, okay, 90% kommen von einer Person, dann ist halt offensichtlich, dass da sehr viel Arbeitslast bei dieser Person liegt. Wenn sich das aber schön rausteilt und dann eher eine normal flach abfallende Kurve wird, ist das eben besser verteilt. Und dann ein was, wo wir nicht Unterschiede gemacht haben zwischen den Projektgrößen, waren halt die Bearbeitungszeiten, weil wir da halt einfach erstmal relativ großzügige Zeiträume angenommen haben. Nicht so, wir warten, dass irgendwie Issues innerhalb von ein paar Stunden geschlossen werden. Ansonsten sagen wir halt, ist ja für jedes Projekt schlecht, wenn da Security-Probleme gemeldet werden und dann liegen das monatelang da rum, ohne dass da jemand reagiert. Genau, und da haben wir halt immer Minimum, Maximum-Werte, aber eigentlich schauen wir da auf den Median und den Durchschnitt vor allem. Genau, wie sieht das jetzt in der Realität aus? Also wir haben das veröffentlicht auf OSCM wie Open Source Community Monitoring.disq.de und da kann man einfach in das Suchfeld eine URL von GitHub oder GitLab.com reinwerfen und das eben suchen. Wenn wir das Projekt dann schon gemonitort haben, kommt man da auf die Ergebnisseite, wo die eben diesen ganz einzelnen Kriterien aufgelistet sind, mit den Daten, die da gemessen wurden, mit diesen Trendlinien und Auswertungen, die wir gemacht haben, kleiner Einschätzungstext daneben und dann noch das Scoring von 0 bis 5. Und wenn man hochscrollt, kriegt man eben die Gesamtbewertung noch dazu ausgerechnet. Muss hier jetzt aber dazu sagen, wenn er da jetzt Projekte eingibt, werden wahrscheinlich viele Projekte noch nicht gefunden werden, weil wir das eben so nach und nach erst ausrollen. Vor allem der initiale Aufwand, die ersten Daten zu sammeln, ist relativ groß. Wenn das Projekte sind, die da schon ein paar Jahre da sind, dann haben die ein paar tausend Issues, ein paar tausend Merge-Requests, die wir alle aus den APIs rausziehen müssen. Und vor allem GitHub stellt dann ein paar, ja, ich sag mal Limitierungen, weil sie diverse Rate-Limits haben, die man da beachten muss. Und umso mehr das ist, umso länger dauert es dann eben. Deswegen haben wir da so ein wunschlistenbasiertes Prinzip gemacht. Also wenn ihr da irgendein Projekt sucht, was halt schon da ist, dann kriegt ihr die Ergebnisse. Wenn das noch nicht da ist, kommt es auf die Wunschliste. Wir nehmen die dann so nach und nach rein und fangen halt mit den Projekten an, die halt am häufigsten gesucht wurden. Genau, und das ist auch der Part, wo wir jetzt um eure Hilfe bitten, nämlich wir haben uns jetzt irgendwie als ersten Aufschlag diese Metriken ausgedacht, sozusagen nach bestem Wissen und Gewissen und anhand von dem, was das Chaos-Projekt schon hatte, was uns noch so ein bisschen fehlt, ist die Orientierung jetzt, passen die Metriken wirklich zu dem, was die Community halt auch zu diesen Open-Source-Projekten empfindet. Deswegen wären wir sehr dankbar, wenn ihr das ganze Tool einfach mal ausprobiert, da Projekte eingibt, die ihr vielleicht selber dran mitentwickelt oder die ihr einfach mal sehr exzessiv nutzt und beobachtet, so ein bisschen ein Gefühl dazu habt, ob die Community stabil oder weniger stabil ist und uns dann entsprechend Feedback dazu dalasst. Das ist ganz einfach, oben haben wir dann auf der Ergebnisseite immer noch so einen Feedback-Button, wo ihr das schnell dalassen könnt. Ansonsten, weil wir das ganze Souveränitätsthema wirklich leben wollen, haben wir auch gesagt, diese Metriken, die wir da definiert haben, sollten halt auf keinen Fall da geheim sein. Das heißt, die haben wir auch veröffentlicht. Könnt ihr auf den QR-Code gehen, kriegt ihr die Metriken, die einzelnen Scorings, was da 0 bis 5 Punkte sind, wie das miteinander verrechnet wird. Und auch da sind wir jederzeit für Feedback offen und wollen das eben auch gemeinsam mit der Community vorantreiben, damit es wirklich ein brauchbarer Standard irgendwo mal wird. Genau, in diesem Sinne freuen wir uns auf euer Feedback. Wie gesagt, mit dem kleinen Pferdefuß, dass wahrscheinlich viele Projekte noch nicht gefunden sind, aber die nehmen wir dann eben nach und nach auf. Und in dem Sinne danke ich mich für die Aufmerksamkeit und dann haben wir jetzt noch Zeit für ein paar Fragen.
Ja, erstmal vielen Dank. Klingt nach einem super spannenden Projekt, wo ich vermutlich auch demnächst ziemlich oft mal drauf gucken werde. Die Metriken, das bezieht ja auch die Gewichtung ein, wie die einzelnen Kriterien gegeneinander aufgewogen werden. Kann man das über die Oberfläche schon so ein bisschen steuern oder ist das alles, hardcoded und müsste dann sozusagen über einen, Feedback eine Änderung gegeben werden?
Also es ist aktuell Hardcode, aber relativ leicht Hardcode, indem es einfach ein ganz normaler Durchschnitt ist. Das ist auch so ein Punkt, wo wir uns noch ein bisschen unsicher waren, was man da wie sehr hoch wichten will und was nicht. Also wenn da Feedback da ist, nehmen wir das auf jeden Fall damit auf. Und ist auch eine Idee, tatsächlich zu sagen, wir lassen das selber interaktiv hin und her schieben.
Das wäre nämlich eine coole Funktion, dass man selber so ein bisschen das selber gewichten kann, um dann zu sehen, okay, das passt jetzt sozusagen zu meinem Bauchgefühl eher als eine andere Gewichtung, um dann zu prüfen, passt das dann auch auf andere Projekte, ohne eben am Code nochmal was rumändern zu müssen?
Ja, also die Datenbasis gibt es auf jeden Fall her, das ist sozusagen UI-Entwicklung. Ja.
Okay. Danke.
Dankeschön für den Vortrag. Ich war parallel mal fix auf eurer Website und habe gesehen, also man kann Projekte suchen, ja, und man kann Projekte einreichen, aber suchen ist halt wirklich, ich muss die URL angeben. Ist geplant, dass es dort eine Liste gibt, wo ich mal stöbern kann in den Projekten, die ihr schon analysiert habt?
Genau, die Anfrage hatten wir schon mal, so eine Liste ist geplant, dass wir die machen.
Ja. Jo, super, danke, das war einfach.
Wenn ich das kurz nochmal richtig verstanden habe, aktuell bewertet ihr die Programmiersprache nicht. Gut. Somit ist es aber, wenn jetzt zum Beispiel eine Library Open Source ist, zwar das Binding für meine Programmiersprache hat, aber nicht in der eigentlichen Programmiersprache ist, in der ich sonst unterwegs bin, nicht in der Bewertung mit drin.
Genau, wir schauen ja nicht, wie das mit irgendwas anderem interagiert.
Somit
wie
die Leute wäre, selbst wenn das Projekt ausfällt, meinst nicht meine vorrangwertige Programmiersprache wäre quasi schwieriger, um für mich reinzukommen, obwohl es, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, bin Java-Programmierer, habe, es gibt eine Lib, die hat eine Java-Binding, ist aber in C++ geschrieben, das Projekt trotz allem fällt aus, bräuchte ich einen C++-Entwickler oder einen C-Entwickler, der mir die weiterentwickelt, obwohl ich das Java-Kompetenz habe, obwohl die für mich im Projekt nutzbar ist.
Genau, ich glaube, das ist ein bisschen ein, also auch ein Problem, was man sich auf jeden Fall anschauen muss. Ich glaube, es ist ein bisschen daneben, weil wir schauen uns ja, wie aktiv ist die Community und nicht, was ist die Folge, wenn mir das Projekt wegfällt an der Stelle.
Ja, aber, also, oder dann verstehe ich nicht, für was brauche ich die, also klar, wie aktiv ist die Community, aber wenn ich jetzt bewerte, ich habe jetzt zwei Projekte, so verstehe ich das, ne? Ich habe zwei Projekte, die haben die gleiche Funktionalität, das gibt mir die Bindings. So, die eine ist ein bisschen aktiver, aber die andere entwickelt die Library auch für meine Java und in Java. Dann ist es ja vielleicht für mich als Java-Entwickler interessanter, die Java-Sache zu nehmen, weil zur Not, selbst wenn die ausfällt, habe ich Kompetenz im Haus, genau, die ich da drauf werfen kann.
Ist auf jeden Fall ein wichtiges Kriterium, aber ich glaube, das ist ein bisschen ein anderes Problem, als jetzt erstmal isoliert anzuschauen. Mach ein Ding gut und simpel, als jetzt nur die Aktivität erstmal anzuschauen. Was man, glaube ich, relativ leicht noch mit reinmachen könnte, ist als Hilfe dafür zu schauen, was sind eigentlich die transitiven Abhängigkeiten und dann auch dazu das vielleicht wieder anschauen. Das wäre dann ein Schritt in die Richtung. Aber wie gesagt, das ist erst mein erster Aufschlag auch. Und ja, irgendwo muss man anfangen.
Ja, es war nur mehr Verständnisproblem, ja. Ob das ist. Also ich meine, klar, drei Kriterien sind ein Anfang, wird jetzt, wie gesagt, nicht die Lösung sein, weil wir wahrscheinlich manche auch über- und unterbewertet sein werden am Anfang. Ja.
Genau, also ich hätte auch noch eine Frage. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Mich hat es auch an ein Projekt erinnert, mit dem ich schon mal zu tun hatte, von OpenSSF. Da gibt es so ein Scorecard-Projekt. Habt ihr euch das auch mal angeguckt? Kennt ihr das?
Das haben wir uns auch mal angeguckt, aber es ist wahrscheinlich auch teilweise mit eingeflossen, als wir die Metrik gemacht haben, haben wir ganz viel geschaut. Die Hauptinspiration war halt dieses Chaos-Projekt, aber es gab halt auch noch nichts, was das dann automatisiert irgendwie durchgemacht hat.
Letzte Frage.
Auch danke für den Vortrag und die Idee, Projekte auf die Art zu bewerten. Es war XZ als Beispiel genannt und dort geht es ja vor allem darum, eine Reaktionszeit vielleicht zu messen zwischen einem CVSS-Score gemeldeten Issue und einer Reaktion, dass das dann behoben ist. Aber aktuell werden ja alle Issues gleich behandelt, wenn ich das richtig verstehe. Wäre das noch eine Idee, eine Metrik zu machen, auf Sicherheitsvorfälle zu reagieren?
Ist eine sehr gute Idee, würde ich sagen.
Vielen Dank, würde ich dann sagen. Und dann sucht mal schön alle eure Projekte und schaut, ob die richtig bewertet sind. Ja.